Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite, wo ich es noch nicht gemacht habe. Der Herr segne euch. Und ich möchte auch einmal noch mal kurz beten und bitte dich, Herr, dass du mich mit der Kraft deines Heiligen Geistes erfüllst, um mit Freimütigkeit auch das zu verkündigen, Herr, was du mir aufs Herz gelegt hast. Und bitte dich, Herr, durch die Kraft deines Heiligen Geistes, all hier meine Geschwister und auch im Nachhinein alle, die über Internet die Predigt hören, Herr, ein offenes Herz schenken tust, offene Ohren, Herr Jesus Christus, Herr, das, was du an jeden ganz persönlich zu sagen hast. Ich danke dir und preise dich dafür, Herr. Amen.
Amen.
Amen. Wir haben ja heute schon so einiges gehört über Vergebung und wir sind den Herrn dankbar. Fehlerhafte Menschen, die auch immer wieder mal so frei gesagt auf die Schnauze fallen und auch immer wieder aus der Gnade Gottes leben und auch immer wieder Vergebung brauchen in unserem Leben, unserem Glaubensleben, der sehr lang sein kann. Wir fallen und stehen und es ist immer wieder ein Auf und Ab. Und die Bibel zeigt uns Männer und Frauen Gottes, da, wo es genauso wenig rund gelaufen ist. Man denke ja bloß einmal an David oder denke an Saul oder andere Männer Gottes, die Schiffbruch erleidet haben oder auch auf ihrem Glaubensleben so eine Höhen und Tiefen und Fallen und Stehen erlebt haben. Und einer davon, den wir uns zusammen heute ein wenig anschauen, ist Abraham, unser Glaubensvater, der ja ein ganz starkes Vorbild für uns als Kinder Gottes ist und möchte zusammen gleich mit uns aus dem Jakobusbrief Kapitel 2, die Verse 18 bis 24 lesen. Ich möchte das ein wenig in Zusammenhang auch lesen, dass wir ein wenig mitgehen können und verstehen können, was da auch wirklich gemeint ist. Und da heißt es: Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht, auch Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da Isaak seinen Sohn auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Und da ein klitzekleinen Exkurs, der liegt mir doch auf dem Herzen, nicht aus Glauben allein, sondern auch aus Werke. Glauben und Werke wirken zusammen für unsere Errettung und für unser Heil. Ist das wirklich wahr? Ist es das, was das Evangelium wirklich sagen tut? Und das müssen wir ein bisschen den Knoten auflesen, dass wir nicht meinen, dass unser Glaube und unsere Werke errettet haben, weil das Evangelium uns ja ganz klar und deutlich sagt, allein der Glaube wird uns erretten und nicht Glaube und Werke zusammen. Allein unser Herr Jesus Christus wird die Ehre kriegen und nicht du, wenn du in den Himmel ankommst und auf die Schulter geklopft wirst und gesagt wird, gut, dass du treu gewesen bist, gut, dass du geglaubt hast, gut, dass du dran geblieben bist. Nein, allein der Herr wird die Ehre kriegen, nicht wir Menschen. Kennt ihr dazu Amen sagen? Ihm allein die Ehre. Und das müssen wir ein bisschen auf die Spur gehen, nur einmal ganz kurz. Johannes Kapitel 3, Vers 16, wer kennt es nicht? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also steht hier irgendwas von Werke? Nein, da steht Glaube hat ewiges Leben, an Jesus Christus zu glauben. Und es heißt, wer das glaubt, bekommt nicht ewiges Leben, sondern hat ewiges Leben. Es ist ein Ist-Zustand, nicht ein Werdegang. Ewiges Leben zu haben heißt ewig zu leben. Punkt aus, fertig. Wenn ewiges Leben Tod dir bringen würde, dann müsste Gott auch irgendwann sterben, weil Gott auch ewig ist und Gott nie sterben kann. Amen. Ewig heißt ewig. Punkt. Das haben wir. Wir sind keine Anwärter für das ewige Leben. Wir haben es schon. Deswegen ist ja die Freude in unseren Herzen so riesig. Und deswegen haben wir die Freiheit, Menschen das wunderbare Evangelium zu predigen, weil es ist die beste Botschaft, die es überhaupt geben tut. Errettet ewiges Leben, keine Angst mehr von Tod zu haben, allein durch den Glauben an Jesus Christus und das, was er für uns am Kreuz getan hat. Amen. Amen. Also, um es nochmal zu bekräftigen, was Jesus selber gesagt hat, Johannes Kapitel 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und wenn er schon sagt, wahrlich, wahrlich, spitzt alle Ohren, wer mein Wort hört und glaubt den, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist von dem Tod in das Leben übergegangen. Um es nochmal zuzubinden, was ja auch Paulus in Römerbrief lernt, denn Abraham, wenn aus Werken gerecht worden ist, so hat er etwas zu rühmen, aber nicht vor Gott. Vor den Menschen ja. Aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Denn aber der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zu Gerechtigkeit gerechnet. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünde bedeckt sind. Wie wunderbar. Also, was schließen wir daraus? Paulus hat nicht das Gegenteil von Jakobus gelehrt und Jakobus auch nicht das Gegenteil von Paulus, sondern wenn es heißt, Glaube und Werke wirken zusammen, dann ist es eine Münze. Glaube bringt Werke hervor. Echter Glaube, echter rettender Glaube, echter, wenn du wiedergeboren bist, der Heilige Geist in dein Leben hineingekommen bist, aus dir eine neue Natur geworden ist, kommen Werke. Das ist eine, wie eine Schwerkraft. Das kommt, das ist unmöglich. Warum? Hesekiel 36, weil es Gott verheißen hat, weil Gott gesagt hat, er wird es in Menschen wirken, ihnen ein neues Herz geben, einen neuen Geist in ihr Innes, den Heiligen Geist, und er wird das wirken. Amen. Amen. Also die Medaille ist wie die Rechtfertigung. Rechtfertigung ist auch eine Medaille mit zwei Seiten. Wir sind gerechtfertigt und durch Gerechtfertigung kommt Heiligung. Ist eine Münze. Ohne Heiligung keine Rechtfertigung. Ohne Rechtfertigung keine Heiligung. Beides wirkt zusammen. Wenn wir gerechtfertigt vor Gott sind, kommt Heiligung, ist was? Charakterveränderung. Lebensveränderung. Wenn du gerechtfertigt vor Gott bist, ist diese Münze die Kehrseite, dass du ein verändertes Leben, eine Charakterveränderung in dein Leben erfährst. Richtig? Was Jakobus sagt, ist nicht Glaube und Werke wirken das Heil zusammen, sondern er will sagen, der Glaube bringt Werke hervor. Beides ist völlig ungetrennt, unmöglich. Beides wirkt zusammen. Deswegen kann er sagen, Glaube und Werke retten dich. Aber nicht, weil die Werke dich mitretten, sondern weil es eine Folge von deinem Glauben ist. Amen. Wir kommen, und für mich war es ja immer eine große Herausforderung als junger Christ, wenn ich die Bibelstelle gelesen habe und von Glauben Herausforderung gewesen ist, dass von Abraham gesprochen worden ist, der sein Sohn Isaak Glauben hatte, dass er ihn sogar für Gott opfern wollte. Und ich muss euch sagen, da war ich völlig ohnmächtig gewesen. da habe ich gesagt, nie und nimmer würde ich so einen Glauben haben, meinen Sohn zu opfern. Ich habe zwei Söhne zu dieser Zeit gehabt, die waren klein gewesen. Und da habe ich gesagt, also niemals, wie willst du so einen Glauben erreichen, wie ihn Abraham gehabt hat? Wisst ihr aber noch her, wie ich länger Christ gewesen bin und dann in der Verkündigung gewesen bin, habe ich mich mal wirklich Abrahams Leben angeschaut, wie es dann dazu überhaupt gekommen ist und wie Abraham dann wirklich gewesen ist. Na, und ich war erstaunt gewesen, obwohl ich ja die Bibel mehrmals durchgelesen habe, wie, wenn man sich darum mal kümmert, wie Abraham erstmal wirklich im Glauben wachsen musste. Wie Abraham wirklich voller Fehler gewesen ist, wie du und ich. Und das schauen wir uns zusammen ein wenig an. Und ich hoffe, wir kommen heute gut durch. Ich versuche es ein wenig, dass wir da schnell durchkommen. Der Herr mir Gnade schenkt. Wir kennen als allererstes Lesen in Josua Kapitel 24, die Verse 2 bis 3, da heißt es, und Josua sprach zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israel, jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen. Und ich mehrte seine Nachkommen und gab ihn Isaak. Also wir kennen aus Josua schon mal dran lesen, dass Abraham nicht an den Gott wahrscheinlich geglaubt hat, der ihn rausgerufen hat. Wir kennen lesen, dass sein Vater und Großvater Götzendiener gewesen sind. Und ich gehe mal von stark aus, die Bibel sagt es nicht, aber ich gehe mal von stark aus, Großvater, Vater in die Familie, die ganze Familie waren alle Götzendiener gewesen, dass Abraham es nicht anders praktiziert hat. Er war ein Götzendiener gewesen. Und Gottes Wahl, Gottes Griff war nach Abraham gewesen. Er hat ihn rausgerufen, richtig? Und das verbinde ich gleich. Wir waren ja nicht anders gewesen, wie wir unbekehrt gewesen sind. Wir waren genau so eine Götzendiener. Wir haben nicht an Gott geglaubt. Jeder hat so seinen Gott gehabt, an den er glaubt, aber nicht an den auferstandenen Herrn Jesus Christus, der uns zur Buße, zur Umkehr rufen tut. Wir haben sonst was geglaubt, wir waren in Religiosität verhaftet, aber wir haben keinen lebendigen Glauben an unseren Gott gehabt, schon gar nicht Jesus Christus in unseren Herzen und den Heiligen Geist und schon gar nicht eine neue Schöpfung, sondern wir waren Götzendiener. Und Gott hat nach dein Leben und nach mein Leben gegriffen. Ich habe nicht Gott gesucht. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. Ich glaube nicht weniger, dass du Gott gesucht hast, sondern Gott in seiner Gnade hat sich in unseren Lebensweg gestellt und hat nach uns gegriffen. Amen. Durch irgendein Zeugnis, durch irgendeine Not in dein Leben, durch irgendeine Begebenheit. Gott hat an dein Leben gewirkt, so dass du angefangen hast, irgendwann darüber nachzudenken, ein offenes Herz zu haben, viel Zeugnisse, viel Predigt, viel das Wort Gottes. Und das Wort Gottes, Gott ist immer lebendiger in dein Leben geworden, bis du nicht mal anders konntest, wie die Knie zu beugen und zu sagen, ich glaube an dich, ich tue Buße, hast Sündenbekenntnis gemacht, der Heilige Geist ist in dein Leben eingezogen und du warst ein Kind Gottes. Amen. Vor Grundlegung der Welt von Gott auserwählt. Und genauso war Abraham. Abraham suchte nicht Gott, sondern Gott suchte Abraham und hat ihn auserwählt, um mit ihm Geschichte zu machen. Und genauso macht er es mit dein und mit mein Leben. Er hat einen Plan für dein und mein Leben. Und da kommt zum Ziel, und das schauen wir uns zusammen noch an, Abraham, genauso unvollkommen, wie wir gewesen sind, und trotzdem wird von ihm gesagt, dass er ein Glaubensvater gewesen ist. Wir können dann lesen in 1. Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 2, da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen, du sollst ein Segen sein. Also, hier ist der Ruf Abraham, aus seiner Verwandtschaft, aus seines Vaters Haus rauszugehen, richtig? Haben wir alle gehört. Hat er das dann wirklich gemacht? Nee, der hat seinen Neffen mitgenommen. Er hat gesagt, geh aus deiner Verwandtschaft. Der hat nicht gesagt, nimm deinen Neffen mit. Aus seiner Verwandtschaft zu gehen, heißt auch Neffen, Nichten, Cousins, Cousins, alles da lassen und aus dem Vaterhaus zu gehen, den Ruf, den Gott für ihn gehabt hat, loszugehen. Nein, er hat Lot mitgenommen, hat Gott nicht zu ihm gesagt. Und wir können sehen, wer die Bibel kennt, gelesen hat, dass durch Lot viel Not auch in sein Leben kam, viele Schwierigkeiten. Also wir können auch da sehen, dass wenn wir Gott nicht gehorsam sind, dass wir irgendwie anders einschlagen oder Dinge in unserem Leben zulassen oder mitnehmen, die nicht von Gott gewollt sind, das bringt immer wieder Schwierigkeiten in unserem Leben. Kennt ihr das? Ich kenne es. Aber Gott sei Dank, Gott vergibt und verändert. Amen. Ändert Situationen. Aber wir schauen weiter. Wir können dann im 1. Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 10 bis 13 lesen. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben. Denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarah: Siehe, doch ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist, und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau, dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht, um deinetwillen und meine Seele deinetwegen an Leben bleibt. Erstens können wir in diese Passage sehen, Gott hat nicht zu ihm gesagt, geh nach Ägypten. Er hat ihn rausgerufen in das Land Kanaan. Er hat nicht zu ihm gesagt gehabt, jetzt geh nach Ägypten. Abraham hatte in diesem Moment keinen Glauben. Weil hätte er Glauben, hätte er dort geblieben, wo Gott ihn hingeschickt hat. Und hätte er gewusst, Gott wird ihm versorgen. Aber weil Zweifel da gewesen war, hat er das Menschliche, ich würde sagen Vernünftige getan, aber absolut Zweifel und Unglaube, ich hätte auch nach Ägypten gegangen. Das hat Gott ihm nicht gesagt. Wenn Gott ihm versprochen hat, aus ihm eine große Nation zu machen, hätte er wissen müssen aus Glauben, dass Gott ihn nicht verhungern lassen wird, dass Gott ihn versorgen wird. Aber aus Angst, dass er verhungert, ist er los und nach Ägypten und hat wieder Schwierigkeiten gebracht. Wieder da gewesen, wo er nicht sein sollte. Wieder was gemacht, was er nicht machen sollte. Und man lernt es, von einer Sünde kommt man auf die nächste Sünde. Nämlich, er hat lügen müssen. Er hat gelogen. Aus Angst hat er gelogen. Nennt ihr das Glauben? Ich nenne das ganz stark Zweifel. Angst zu haben, dass ich ermordet wäre, wenn Gott mir ein langes Leben versprochen hat und wo aus mir Nationen rauskommen sollen. Er hatte Angst, er hatte keinen Glauben. Und aus dieser Angst, aus diesem Zweifel hat er seine Frau auch noch in Schwierigkeiten gebracht und hat sie einen anderen Mann zugeführt. Was meinst du, meine Frau, was die sagen würde? Na, das ist doch wahr. Überleg doch mal, was der gemacht hat. Der hat aus Angst seine Frau einen anderen überlassen, um dass er am Leben bleiben tut. Ist das Glaube? Das sind Zweifel hoch drei. Unser Glaubensvater Abraham. Wohlgemerkt. Er gebraucht eine Halbwahrheit. Es ist ja wahr, dass sie, und das erklärt er ja auch, dass seine Frau die Halbschwester gewesen ist. Sie haben denselben Vater gehabt, aber unterschiedliche Mütter. Damals war es so gewesen. Nachher im 3. Buch Mose können wir ja lesen, dass es dann verboten worden ist. Aber zur Zeit Abraham war es gewesen. Aber wie bekanntlich ist der Spruch? Eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Ganz genau. Jetzt sollten wir denken, Abraham hat aus das gelernt. Sollten wir denken. Aber wir können es lesen in 1. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 12. Oder Moment, bringe ich nicht durcheinander. Moment, bin ich zu weit? Ah ja, 1. Buch Mose, Kapitel 20. Ich lese Vers 1 und 2 vor. Da passiert das, macht es Abraham wieder. Da heißt es, und Abraham brach von dort auf in Land des Südens und wohnte zwischen Kadesh und Schur. Und als er in Gerar als Fremder auffiel, sagte Abraham von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gerar, hin und ließ Sarah holen. Ein zweites Mal. Einmal war es der Pharao aus Ägypten gewesen und hier war es ein König gewesen, wo er genau dieselbe Angst hat gehabt, dass er ermordet wird, totgeschlagen wird und nochmal mit dieselbe Lüge gemacht hat, die er schon beim Pharao gemacht hat. Und Gottes Bewahrung war gewesen, das muss man sich mal verstehen, Gott hat den nicht völlig auflaufen lassen. Gott hätte ja sagen können, Abraham, nun ist Schluss, zweite Mal, selbe Sache, irgendwann ist finito. Nein, Gott hat bewahrt. Wir können ja dann weiterlesen im 1. Buch Mose, Kapitel 20, wer es nachlesen will, können wir ja dann lesen, dass Gott diesem König in einem Traum erschienen ist und zu dem König gesagt hat, unterstehe dich nicht, Sarai anzurühren. Sonst bist du des Todes. Du und dein ganzes Haus. Der hat ihn gedroht. Und dann, was hat der König gemacht? Der hat natürlich gleich Sarah zurückgeschickt, zurückgegeben und hat Abraham ihm die Vorwürfe gemacht, was er da veranstaltet, dass er ihn so weit bringt, dass er noch hätte einen Ehebruch gelandet und sich hätte schuldig gemacht. Das muss der König den Glaubensvater Abraham vorwerfen. Also wir können sehen, dass Abraham nicht immer auch gleich gelernt hat, sondern Abraham auch immer wieder dieselben Fehler gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob dich das nicht ein wenig bei dich auch erinnert. Mir geht es so, dass ich auch immer wieder denselben Fehler mache. Irgendwann habe ich daraus gelernt, bin ich gereift und dann habe ich damit nachgelassen. Aber es war ein Prozess, es war eine Veränderung in mein Leben. Genauso wie es in Abraham sein Leben gebraucht hat, diese Veränderung, diese Glaubensstärke. Wir können dann weiterlesen, wir sollen ja denken, dass Abraham ja dann jemand gewesen ist, der an die Verheißungen Gottes festgehalten hat und gewusst hat, er bringt mir wirklich Nachkommen, er wird mich segnen. Nein, Gott hat immer wieder Abraham neu ermutigen müssen, neu die Verheißungen ihn vor Augen halten müssen, dass er wirklich mit Glauben dranbleiben kann. Das können wir im 1. Buch Mose, Kapitel 15, die Verse 1 bis 4 lesen. Die erste Verheißung hat er gehabt, 1. Buch Mose, Kapitel 12. Wir können sehen, eine Zeit ist vergangen, 1. Buch Mose 15, da heißt es, die Verse 1 bis 4. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, der wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, wird dich beerben. Also Abraham hat da wieder genauso gezweifelt. Der hat gesagt, na wie soll, ich werde kein Erben kriegen. Mein Knecht, den hat er benannt, der wird mich beerben. Ich selber werde keine Kinder bekommen, werde keine Nachkommen haben, die mich beerben werden. Waren da Zweifel? Na, hundertprozentig. Gott musste es nochmal bestätigen. Er musste ihm das nochmal klar sagen, nämlich, nicht dieser wird dich beerben, mit meinen Worten Abraham. Nicht dieser wird dich beerben. Er musste ihn das nochmal klar machen. Er hat gezweifelt, er hat an Gottes Wort gezweifelt. Gott musste es nochmal bestärken und sagt, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorkommt, der wird dich beerben. Wow, das ist ganz schön heftig, wie ich das entdeckt habe. Wie viel Zweifel, wie viel Glaubensschwäche bei Abraham immer wieder gewesen ist und wie oft er an Gottes Wort gezweifelt hat, wie oft gefallen, gelogen hat, gar nicht so vollkommener Abraham ist, den ich mir immer vorgestellt habe, der so glaubensstark ist. Wir kennen ja dann, lesen in Kapitel 16, dass er ja wieder Gott ein bisschen vorgegriffen hat und auf seine Frau geehrt. Es ist nicht immer gut, auf seine Frau zu ehren, weil Sarah ihn dazu gewollt hat, dass er bei ihrer Sklavin eingeht und da eben Ismael entstanden ist und den dann als Erben gedacht haben, dass sie dann haben werden. Es ist ja gut, wenn wir einen Lebenspartner, wenn wir verheiratet sind und Leute an unserer Seite haben, wie meine Frau, bin ich ja Gott dankbar. Ich gehe, bevor ich was entscheiden tue, gehe mit meiner Frau da zusammen durch. Aber wie gesagt, nicht immer ist sie die gute Beraterin. Im Fall von Abraham ganz bestimmt nicht. Weil er hat wieder vor, wir wissen durch Ismael, wie viel Leid auch da wieder in die Familie passiert wird. Seht ihr immer diese Nebengriffe, diese Ausrutscher, dieses nicht auf Gott warten und eigene Initiative zu ergreifen, selbst tätig zu werden, ohne Gott zu fragen, welche Schwierigkeiten es uns hineinbringt, hundertprozentig. Also ich kann mich da ganz doll entdecken. Gott zeigt uns durch das Wort wirklich lebensnah. Da zeigt uns nicht Glaubenshelden, wo wir nicht drankommen, sondern ist ehrlich, zeigt uns in die Bibel seine Glaubenshelden, wie fehlerhaft die gewesen sind. Na, wir sollten denken, Abraham hat es endlich einmal kapiert. Nein, er ist bei Hagar eingegangen, Ismael ist geboren worden und Gott musste erneut seine Verheißung bestätigen, Abraham. Das können wir dann lesen in Kapitel 17. Nämlich, ich lese nur die Verse 15 bis 19, und Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde dich segnen. Und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen. Und sie wird zu Nation werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Wir kennen es ja von Sarah, wie die zwei Engel im Zelt erschienen und gesagt haben, in einem Jahr, wenn ich komme, wirst du ein Kind bekommen. Richtig? Da hat sie gelacht. Abraham hat das genauso gemacht. Der hat gelacht, na, was du mir da erzählen tust. Wow. Wir können weiterlesen. Und sprach in seinen Herzen, ein 100-Jähriger ein Kind geboren werden und sollte Sarah einen 90-Jähriger etwa gebären? Na, da war sein Glaube dahin. Der hat auf seinen Körper geschaut, der hat auf Sarah ihr Körper geschaut. Der hat gesagt, niemals. Gott, was willst du da machen? Und er gibt noch einen Tipp, Gott, wie er es vielleicht besser machen täte, weil als 100-Jähriger, das ist schon ein bisschen schwierig. Wir kommen dazu, was sagt er? Und Abraham sagte zu Gott, möchte doch Ismael vor dir leben. Die hatten das nicht geglaubt. Möchte doch Ismael vor dir leben. Und Gott sprach, jetzt musste Gott ihn noch widersprechen. Nein, Abraham, hast es immer noch nicht kapiert. Hast du immer noch nicht verstanden, wozu ich imstande bin und was mir möglich ist. Steht wortwörtlich innen. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichtigen zum ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Gott musste wieder verstärken die Verheißung. Und hat ihn Abraham gleich geglaubt? Nee, hat er nicht. Er hat drüber gelacht. Unser Glaubensvater Abraham. Wie wunderbar. Wenn ich aus Jakobus das gelesen habe, dann habe ich ja mir immer vorgestellt, ein Kind, ein kleines, das Abraham jetzt bekommen hat und auf den Altar legt und opfert. So habe ich es in Jakobus gelesen. So habe ich es immer verstanden, ohne wirklich nachzuforschen, wie es sein könnte. Wenn man, ich bin ja nun kein Theologe und ich muss mich ja ein bisschen schlau machen, wie da die gängigen Meinungen sind, weil du im Buch Mose nicht finden tust, wie alt wirklich Isaak gewesen ist zu diesem Zeitpunkt. Das steht nicht da. Aber wir können etwas herauslesen. Nämlich, im ersten Buch Mose, Kapitel 22, Vers 6, da heißt es, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer, und sie gingen beide miteinander. Also die Theologen, die Kommentatoren sind sich da alle einig, ein kleines Kind packt man kein Paket Holz auf den Rücken. Auf dem Berg Moria sollten sie heraufgehen, das heißt, es war eine Anhöhung gewesen, das war ein beschwerlicher Weg gewesen, da legst du kein kleines Kind ein Paket Holz drauf, nimmst das Messer und den Feuer in die Hand und lässt dein kleines Kind den Berg hochlaufen, hochtragen. Versteht ihr das? Hat Abraham auch nicht gemacht. Die Kommentatoren sind sich da einig und es gibt unterschiedliche Auslegungen und man meint, Isaak müsste zu dieser Zeit 12, 15, 20 oder 35 Jahre alt gewesen sein. Manche nehmen sogar an 37 Jahre, dass er zu diesem Zeitpunkt alt gewesen ist. Und wenn ich als Laie mir mal nicht den Jüngsten aussuche, 12, und auch nicht den Ältesten, und ich nehme mal nur 15 an, dass der Junge gewesen ist, gehe ich mal von aus, weil er ja auch mit Abraham, seinem Vater, darüber diskutierte, wo bleibt das Opfer? Wir gehen den Berg da hoch, mit Holz, mit Messer und mit Feuer, und kein Opfer ist da. Er konnte Zusammenhänge klar verstehen und konnte diskutieren und konnte Holz tragen. Also gehe ich mal von aus, dass er auch nicht 12 gewesen ist, dass er an die 15 gewesen ist. Und jetzt rechnen wir mal zusammen, wie Abraham gerufen worden ist, war er 25. Richtig? Wie er Isaak geboren hat, war er 100. Richtig? Mit 75 raus, mit 100 Isaak bekommen. Wenn jetzt Minimum, wir sagen Isaak, war 15 Jahre, dann sind 40 Jahre vergangen Glaubensweg, ehe er Isaak zum Opfer gebracht hat. 40 Jahre Glaubensweg. Hast du jetzt was verstanden? Abraham hatte auf seinem Weg ein Heiligungsleben, so wie du und ich. Abraham musste im Glauben wachsen, so wie du und ich. Er brauchte Veränderung. Er musste an Glauben wachsen, um dass er am Ende wirklich bereit war, so einen großen, festen Glauben zu haben, dass er seinen Sohn opfern konnte. Und warum? Nicht aus blauem Hauch, sondern aus diesen 40 Jahren, mit die er Gott unterwegs gewesen war, wo er erlebt hat, wie Gott wirklich wirken tut, dass er gewusst hat, Gott steht hundertprozentig zu seiner Verheißung. Das hat er gelernt. Und wir können den Gedanken sehen in Hebräerbrief, Kapitel 11, die Verse 17 bis 19. Da heißt es, durch Glauben hatte Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar. über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, wo vorher er ihn auch als Gleichnis empfing. Seht ihr das? Der hat gelernt in sein Heiligungsleben, mit dem, wo er mit Gott unterwegs gewesen ist, in seine Höhen und Tiefen, die er gewesen ist, gelernt, Gott steht hundertprozentig zu seinem Wort. Und wenn er sagt, aus den Isaak sollen dir Nachkommen geschenkt werden, das hat er jetzt hundertprozentig geglaubt und gelernt. Dadurch war er fähig, seinen Sohn als Opfer darzulegen, weil er gewusst hat, er wird ihn auch aus den Toten erwecken. Das wird dann hundertprozentig kommen. Merkt ihr was? Wie der in Glauben gewachsen ist, was für einen Glauben der gehabt hat. Und genauso macht es Gott mit deinem und mit meinem Leben. Gott ist mit uns unterwegs und fordert nicht von uns, was wir im Glauben nicht tragen können oder womit wir nicht fertig werden, sondern Gott wird nie über unser Vermögen hinaus von uns was verlangen, was wir nicht imstande sind, durch Glauben auch wirklich zu tun. Und Gott wird den Plan, den er mit deinem Leben hat, mit dem wird er zum Ziel kommen, hundertprozentig. All Abrahams sein Versagen, all sein Unglaube, all seine Sünden haben es nicht ändern können, was Gott mit dem Abraham sein Leben vorgehabt hat und was da draus werden sollte. Amen. Amen. Das Ziel ist erreicht, nicht weil Abraham so vollkommen und perfekt und so einen großen Glauben gehabt hat, sondern er ist zum Ziel gekommen, weil Gott derjenige war, der treu zu seinem Wort steht und treu in dem innen ist, was er Abraham verheißen und das Ziel mit ihm gehabt hat, aus ihm, was kommen soll, auch wirklich, dass es wird. Und genau so wird es in dein und in mein Leben sein. Ist das nicht gut, dass wir so einen treuen, großen Gott haben, der uns Sünder gerufen hat? Du bist nicht errettet, weil du so Gott gesucht hast, weil du so einen großen Glauben an Gott gehabt hast, sondern so wie bei Abraham war der Griff nach deinem Leben genauso wie nach meinem Leben. Und genauso wie er mit Abraham einen Plan mit seinem Leben gehabt hat, so hat er einen Plan mit deinem Leben. Und ich sage dir, er kommt mit dir zum Ziel. Amen. Ich bin zum Schluss gekommen. Der Herr segne euch. Ich möchte einmal zusammen mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, Herr, dass du uns in dein Wort es uns nicht verschweigst, Herr, dass wir Glaubenshelden sehen, Herr Jesus Christus, mit all ihren Fehlern und Macken, und dass du dieses Ziel, das du dir mit Abraham vorgenommen hast, Herr, dass du es auch zum Ziel gebracht hast. Und ich danke dich und preise dich, Herr, dass wir aus deinem Wort auch immer wieder sehen, Herr, dass du mit dem Ziel, mit unserem Leben auch hinkommst, Herr. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Herr. Du bist der, der uns zum Ziel bringt, Herr. Und du kennst all unser Versagen, du kennst all unsere Schwierigkeiten und bist Herr über den allen. Herr, hilf uns, dass wir den Blick zu dir haben, nicht auf unsere Schwachheiten, nicht auf unsere Fehler, sondern auf dich, der du unser Leben in deine Hand genommen hast und ein Leben schaffst zu deiner Ehre, Herr. Ich preise dich und danke dich dafür und bitte dich, das tief in unsere Herzen einzugraben, Herr, dass wir auf dich blicken können, Herr. Ich danke und preise dich dafür, Herr. Amen.
Amen.
Amen. Amen.